Religion und Gesellschaft heißt diese Sendung, aber was macht das eigentlich mit einer Gesellschaft, wenn wir immer weniger Religion im Alltag antreffen und immer weniger Menschen einer Konfession angehören? Detlef Pollack beschäftigt sich intensiv mit diesem Thema. Er lebt in Berlin und ist Professor für Religionssoziologie an der Universität Münster. Worin liegen die Ursachen für die Abkehr von organisierter Religion? Wie basteln sich Menschen aus verschiedenen Quellen ihren eigenen Glauben? Und sind wir vielleicht viel mehr vom Christentum geprägt, als wir es uns eingestehen wollen? Für diese Sendung habe ich mit Detlef Pollack über diese Fragen gesprochen und wollte am Anfang von ihm wissen, was es eigentlich für unsere Gesellschaft bedeutet, dass immer mehr Menschen konfessionsfrei leben.
Ich würde schon sagen, dass das etwas aussagt. In den 1950er Jahren, in den 1960er Jahren gehörte Religion, Glaube an Gott, Kirche gewissermaßen zum Grundbestand des öffentlichen Diskurses. Die Kirchen haben sehr stark Einfluss genommen, zum Beispiel auf die Fragen der Wiederbewaffnung, der Atombewaffnung Deutschlands. Und das ist natürlich jetzt gar nicht mehr der Fall. Und man kann sagen, dass religiöse Themen weniger im Gespräch sind, aber vor allen Dingen auch die Kirche natürlich nicht mehr dieses Gewicht hat, wenn es darum geht, über den Krieg in der Ukraine zu reden, über Klimakatastrophe. Die Kirche äußert sich dazu, nach wie vor, aber sie wird nicht mehr so gehört wie früher.
Hier in Berlin und Brandenburg haben wir wirklich eine stabile Bevölkerungsmehrheit, die keiner Religion angehören, die konfessionsfrei sind. In Brandenburg sind es ungefähr 80%, in Berlin knapp über 60%. Was sind denn die Gründe für diese Entwicklung? Zum einen ist es natürlich die DDR, aber ich frage mich, ob es da auch noch andere Ursachen dafür gibt.
Also ganz zentral ist die politische Repression der Kirchen und der Christen in der DDR, aber es gibt darüber hinaus eine ganze Reihe von weiteren Gründen. Also für viele Menschen spielt das Thema Religion einfach nicht diese zentrale Rolle. Sie haben anderes zu tun. Sie werden gewissermaßen durch ihre Lebensführung auf den Beruf orientiert, auf die Freizeit, auf die Pflege von Nachbarschaft und von Freundschaft. Und das zieht alles von religiösen Fragen ab, sodass man also sagen kann, es gibt einen Trend von Kirche, von religiösen Fragen, von Glaubensfragen weg hin zu säkularen Fragen, die die Menschen für interessanter halten, für wichtiger halten. Das Zweite ist, dass die Kirchen wahrgenommen werden und überhaupt auch Religionen wahrgenommen wird als eine autoritäre Institution. Gewissermaßen den Menschen wird gesagt, woran sie glauben sollen, was wichtig in ihr Leben sein sollte, woran sie sich halten sollen, wie sie ihr Leben führen, zum Teil sogar bis in das Schlafzimmer hinein. Ja, es gibt ja auch eine Sexualmoral der Kirche. Das stört die Menschen und sie wollen selber über sich bestimmen. Nicht nur sozusagen, wenn es um ihren Beruf geht oder um ihren Lebensstil, sondern auch in religiösen Fragen. Sie legen also großen Wert auf religiöse Selbstbestimmung. Und das läuft im Grunde genommen eigentlich gegen den Anspruch der Kirche, Aussagen machen zu können über den Sinn des Lebens, über das Ziel des Lebens, wie die Menschen sich verhalten sollen und so weiter.
Das, was Sie eben beschrieben haben, die Leute haben anderes zu tun. Sie kümmern sich um ihre Freunde, um ihre Nachbarn, um ihre Familie. Das trifft ja jetzt aber auch auf andere Nationalstaaten zu, auch auf andere Bundesländer, wenn wir jetzt mal in Deutschland bleiben. Warum ist es denn aber trotzdem hier in Berlin und Brandenburg so ausgeprägt?
Das ist vor allen Dingen ein Erbe der DDR. Ja, also wenn man nur überlegt, in der DDR 1949 gehörten über 90% noch der Bevölkerung einer Kirche an. Die Mehrheit war in irgendeiner Weise kirchlich gebunden und auch die Mehrheit glaubte an Gott, wenn man sozusagen den Zahlen von damals glauben darf. Und am Ende der DDR, nach 40 Jahren DDR, waren es noch ungefähr 25%, die der Kirche angehörten und viel, viel weniger, die sich zum Glauben an Gott bekannt haben. Also von 90% ist das runtergegangen auf ungefähr vielleicht 30%, die irgendwie was mit dem Glauben an Gott meinten, anfangen zu können. Und das ist natürlich sozusagen nicht mehr wieder gut zu machen. Also das hat Konsequenzen. Also zum Beispiel, ich nehme mal jetzt einen Punkt heraus, das religiöse Wissen. Viele Menschen haben sozusagen im Laufe der Generation einfach verlernt, was es heißt, zu beten. Sie wissen nicht, was gemeint ist, wenn von Ostern die Rede ist oder von Pfingsten oder von der Auferstehung Jesu Christi. Das sind für sie alles böhmische Dörfer. Und dieser Verlust an religiösem Wissen hat natürlich so starke Konsequenzen, dass tatsächlich inzwischen eine Art Mentalität und Kultur der Konfessionslosigkeit entstanden ist, wo die Menschen eine große Distanz haben zu allen religiösen Fragen. Also zum Beispiel, wenn man die Konfessionslosen fragt, würden sie gerne häufiger über Religionen reden wollen. Also nur reden, gar nicht glauben, also nur reden. Da sind das 2% der Konfessionslosen, die sagen, ja, ich würde gerne häufiger darüber reden. Wenn man sie fragt, ist das wichtig für sie, über Religionen zu reden, sind es immerhin 10%, aber 90% sagen, das interessiert mich nicht.
Lassen Sie uns mal genauer über diese Konfessionsfreien reden. Das ist ja ein recht großer Bevölkerungsteil, also deutschlandweit knapp 40%, hier in Berlin-Brandenburg dann wesentlich mehr auch. Aber auch ein sehr heterogener Bevölkerungsteil. Also man kann ja jetzt nicht sagen, dass das alles Atheisten oder Agnostiker sind. Da gibt es ja noch viele andere Kategorien, verschiedene Typen von Konfessionsfreien. Welche würden Sie denn da identifizieren?
Man muss sagen, also bei den Konfessionsfreien oder Konfessionslosen, wie man früher gesagt hat, muss man deutlich unterscheiden zwischen den Konfessionslosen im Westen und denen im Osten. Also als Faustregel könnte man sagen, die Konfessionsfreien im Osten sind noch religionsloser als die im Westen, aber sie sind nicht so kirchenkritisch wie die im Westen. So, und wenn man jetzt mal fragt, wie es aussieht mit dem Glauben an Gott oder Glauben an eine höhere Macht oder an Transzendentes, dann sind es im Osten bei den Konfessionsfreien über 50%, die sagen, ich glaube nicht, dass es etwas Höheres gibt. Im Westen sind es viel, viel weniger. Und im Westen haben wir so 20-30% bei den Konfessionslosen, die sagen, ich glaube zwar nicht unbedingt an einen persönlichen Gott, aber an eine höhere Macht. Also gibt es sozusagen so eine Art unbestimmten Glauben. Den gibt es bei den Konfessionslosen im Osten auch, aber nicht zu 30%, sondern allerhöchstens 5-10% sagen das oder ein bisschen mehr, vielleicht 10-15. Das kommt ein bisschen auf die Frageformulierung an. Und mit anderen Worten, also die Distanzierung vom Glauben ist im Osten nochmal viel stärker als im Westen. Und es gibt eben auch, wie Sie gesagt haben, doch eine ganze Reihe von Leuten, die sagen, ich weiß es nicht, ob es da etwas Höheres gibt oder nicht. Das sind sogenannte Agnostiker. Und man könnte insgesamt sagen, also im Westen hätte die Kirche noch gewissermaßen Anknüpfungspunkte an religiöse Fragen, die die Konfessionslosen haben. Im Osten könnte man so weit gehen, bei den meisten selbst die Frage nach dem, was Religion einem geben könnte, nicht mehr präsent.
Es gibt ja diverse Gegenwartsphänomene wie Yoga, Meditation, psychedelische Drogen, auch Astrologie, die ja doch auch gewisse religionsähnliche Züge zeigen. Also Menschen betreiben sozusagen diese Praktiken, könnte man sagen, wie zum Beispiel das Meditieren, aber gehören jetzt formell keiner Religion an. Wie würden Sie das denn beschreiben, dass auch das an Popularität gewonnen hat? Ist das nur eine oberflächliche Form von Religion, von Religiosität? Oder steckt da vielleicht doch ein bisschen mehr dahinter?
Also ich würde erstmal Ihnen recht geben wollen, diese Formen haben an Bedeutung gewonnen, aber nicht nur außerhalb der Kirche, nicht nur bei den Konfessionsfreien, sondern auch innerhalb der Kirche. Und wenn wir das versuchen, sozusagen mal genauer zu erfassen, dann sehen wir, dass Menschen meditieren, auch wenn sie sozusagen der Kirche angehören und darüber hinaus sogar vielleicht zum Gottesdienst gehen. Oder dass sie an Reinkarnation glauben, auch wenn sie zugleich an die Auferstehung Jesu Christi glauben. Oder dass sie Energietraining betreiben und zugleich möglicherweise auch Mitglied in der Kirche sind. Also das vermischt sich. Und zwar innerhalb der Kirche und auch außerhalb der Kirche gibt es dieses Interesse an Religiosität. Typisch für dieses Interesse ist, dass nur eine sehr kleine Zahl von Menschen sich wirklich in diesem Segment der außerkirchlichen Religiosität engagiert. Aber es gibt eine gewisse Neugier. Die Konsequenzen für die Lebensführung, für die Art und Weise, wie man die Kinder erzieht, wie man sich politisch orientiert, diese Konsequenzen sind nicht sehr stark.
Sie haben gerade das Politische erwähnt. Jetzt haben wir ja schon seit einigen Jahren diverse politische, außerparlamentarische Bewegungen, wie zum Beispiel die Klimabewegung Fridays for Future, aber eben auch so die Antirassismusbewegung, die sich ja auch zum Teil einer religiösen Symbolik bedient, also dieses Niederknien zum Beispiel bei Protesten gegen Rassismus. Auch da spielen ja so Sachen wie Erlösung, auch Schuld eine Rolle. Glauben Sie denn, dass diese religiösen Affekte, die früher vom Christentum in Deutschland aufgegriffen wurden, heute von diesen politischen Bewegungen besetzt werden?
Es gibt solche religiösen Symbole und die werden natürlich sehr stark aufgegriffen, weil man auf diese Weise sozusagen auch Identität stiften kann. Und die Religion oder die Religionsgeschichte bietet da gewissermaßen ein breites Reservoir, dessen man sich bedienen kann. Und ganz egal, ob es sich jetzt also um Klimaaktivisten handelt oder um ja, Gruppen gegen Rassismus und so weiter, ja, oder aber auch um Verschwörungstheorien, also kann man auch mal auf die andere Seite gehen. Solche religiösen Symbole dienen der Bestärkung der eigenen Position und markieren die Gruppenzugehörigkeit in Abgrenzung zu anderen Gruppen.
Aber nochmal gefragt, also dieser Naturbezug vor allem, den man ja bei der Klimabewegung sieht, aber auch in vielen anderen Bereichen, wie zum Beispiel diese gestiegene Popularität von Waldbestattungen oder eben auch die Hinwendung zum Veganismus, zum Vegetarismus. Lässt sich denn nicht auch da ein gewisser Trend erkennen? Also das ist sozusagen fast, ich würde nicht sagen ein Rückfall, aber vielleicht schon wieder ein Rückgriff in die früher vorherrschende Naturreligion ist.
Also ganz so weit würde ich vielleicht nicht gehen, aber ich würde sagen, es gibt da eine Affinität, es gibt eine Nähe zwischen, sagen wir mal, religiösen Vorstellungen, wegen mir, dass die Welt von Gott geschaffen ist und dass wir sie bewahren müssen und dass wir eine Verantwortung haben gegenüber ja, Gott in der Art und Weise, wie wir mit den natürlichen Ressourcen umgehen, auf der einen Seite und gewissermaßen diesen Bewegungen, ja, dass man das Klima retten muss und dass man was tun muss gewissermaßen für die Umweltbewahrung und so weiter. Es gibt also inhaltliche Nähe zwischen diesen unterschiedlichen Bewegungen und tatsächlich kann man das sehr oft sehen, dass religiöse Motive dann am überzeugendsten sind, wenn sie nicht nur einfach benutzt werden, instrumentalisiert werden und umgedeutet werden, sondern wenn man tatsächlich genuin religiöse Motive, eben zum Beispiel Naturbewahrung, ja, Schöpfungsbewahrung, in säkulare Bewegungen einpflanzt und dann von dort aus gewissermaßen das Ganze nochmal religiös motiviert. Und das finde ich sehr interessant, dass wir sozusagen in einer modernen, hochdifferenzierten Gesellschaft sofort erkennen, ah, das ist komisch, da spricht ein Pfarrer, das ist ja sofort als religiös zu erkennen. Und in anderen Zusammenhängen gibt es diese gleitenden Übergänge, also zwischen Religion und ja, Naturbewahrungsinteressen, Religion und Medizin, zum Teil sogar zwischen Religion und Wissenschaftstheorie. Also es ist wirklich also erstaunlich, wie stark die moderne, hochdifferenzierte Gesellschaft durch Prozesse der Entdifferenzierung charakterisiert ist.
Wenn ich mir vorstelle, dass ein außerirdischer Soziologe, der nicht von der Erde stammt, jetzt mal auf diesen Ort hier blicken würde, auf Berlin, auf Brandenburg. Sie sagen, hier ist es ja sehr konfessionsfrei, die Religion des Christentums ist auf dem Rückzug, aber so wie wir alltäglich leben und uns verhalten, da würden ja auch die Außerirdischen denken, naja, die Leute sind ja hier auch ganz schön religiös. Sie tanzen und bis in Ekstase, nehmen Rauschgift, um sich eben auch in andere Zustände zu versetzen. Sie haben gemeinsame Lieder, sie haben eine Natur, die sie auch verehren. Also ist das denn vielleicht doch sehr viel weniger säkular, als man denken würde auf den ersten Blick?
Ja, man muss vielleicht gar nicht zu den Außerirdischen gehen. Schon wenn sozusagen Menschen aus anderen Kulturen, wegen mir aus asiatischen Kulturen, ja, zu uns kommen, haben sie das Gefühl, das ist sehr christlich. Und warum haben sie dieses Gefühl? Und ich glaube, vor allen Dingen deswegen, weil wir tatsächlich eine Kultur der wechselseitigen Rücksichtnahme und der Beachtung der Gesichtspunkte des anderen verinnerlicht haben. Also es gibt sozusagen so bestimmte christliche Grundsätze, die so uns in Fleisch und Blut übergegangen sind, dass wir sie gar nicht mehr als christlich identifizieren. Also zum Beispiel eben, dass man höflich ist oder dass man die Gesichtspunkte des anderen ernst nimmt oder dass man sich selbst zurücknimmt und zuhört. Ja. Das sind alles Dinge, die in dem Augenblick erkennbar werden, wo man sie nicht einhält, wo man diese Normen durchbricht. Und ich finde, diese Normen sind sehr stark geprägt durch Religion und letztendlich durch das Christentum.
Passt denn auch dazu, dass in Brandenburg zum Beispiel, wo es ja ganz viele Atheisten und Konfessionsfreie gibt und dort die Kirchen überhaupt nicht besucht werden, dass es auch da eine Bewegung gibt in Gemeinden, in Dörfern, in kleinen Städten, dass man trotzdem dieses christliche Kulturerbe immerhin bewahren möchte. Also dass da Leute, die nie in die Kirche gehen würden, die nie einen Gottesdienst besucht haben, sich trotzdem dafür einsetzen, dass in ihrem Ort das Kirchgebäude erhalten wird und dass sich da ein Verein bildet, der sich darum kümmert. Also es scheint den Leuten ja auch was zu bedeuten.
Ja, das ist ein sehr interessanter Punkt. Ja. Also die Leute sind sozusagen im Osten, man kann sagen, fast gar nicht kirchlich engagiert. 15-20% sind irgendwie kirchlich gebunden. Aber wenn man sie fragt, ob das Christentum die Grundlage unserer Gesellschaft ist und auch unsere Form des Zusammenlebens, sind es 50%, immerhin 50% der Ostdeutschen, der konfessionslosen Ostdeutschen. Die sagen, doch, das ist die Grundlage unserer Gesellschaft. Und man hält sozusagen relativ viel vom Christentum, nicht alle, klar, gibt auch beachtliche Minderheiten, die es anders sehen, die antiklerikal eingestellt sind. Aber es gibt doch beachtliche Mehrheiten auch, die sagen, das Christentum ist eigentlich schon eine gute Sache, wenn es um die Kindererziehung geht, um die Wertevermittlung geht, um die Art und Weise, wie wir miteinander zusammenleben, was die Gesellschaft zusammengehört. Das sollten wir pflegen und das drückt sich auch darin aus, das hatten Sie jetzt angesprochen, dass in den Gemeinden, zum Teil in den Dörfern, ja, es sich solche kleinen Kirchbauvereine gründen, zum großen Teil von Leuten, die gar nichts mit Kirche zu tun haben, die sagen, ah, die Kirche, die wollen wir bewahren. Die soll im Dorf bleiben. Das ist Teil unserer Identität. Das gehört zu uns. Das soll schön aussehen. Das soll anziehen. Ja? Und wir wollen das in der Mitte unseres Dorfes haben.
Sagt Detlef Pollack, Professor für Religionssoziologie an der Universität Münster. Ich habe mit ihm gesprochen über die Ursachen und Konsequenzen einer scheinbar immer religionsferneren Gesellschaft. Damit kommen wir zum Ende von Religion und Gesellschaft im Inforadio. Mein Name ist Markus Latour.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.